Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Willkommen zur 156. Ausgabe und ja, mein Name ist wieder Benny Maat, ich darf heute wieder öffnen, aber diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich das Gesicht, den Gründer von Plattsport. Hallo Martin Tetzler.
Hallo, hallo, guten Tag Benny Maat, herzlich willkommen
in meinem Chat hier.
Ja, schön dich zu sehen, bin wieder gesund. Also halbwegs, ja, immer noch Kratzerhals.
Ja, ja. Ja, so ist es halt. Im Herbst kommt, der Winter kommt langsam, da geht die Krankheitswelle um. Ja. Ja. Aber schön, dass wir wieder alleine sind hier und hier babbeln. Haben wir schon gefühlt ewig nicht mehr gehabt.
Ja, weiß nicht, wie lange ist es jetzt her? Drei Wochen, vier Wochen? Da war schon, letztes Mal war der Benny, der Bernd mit dabei. Ja, ist wirklich ja, schon.
Aber wir zwei allein ist schon.
Das war vor dem Sommer, oder? Oder war es danach?
Nee, Ende August haben wir uns nochmal getroffen.
Stimmt. Oh ja, und inzwischen läuft die Bundesliga, inzwischen läuft die DEL, inzwischen läuft die DEL 2, über die ich letzte Woche durch René Rodorisch und durch dich blendend informiert wurde. Und warum treffen wir uns denn heute schon wieder?
Ja, weil wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben, weil wir quatschen wollten, oder? Einfach. Ja, zum Beispiel über das Römer-Derby, das stattfand am Wochenende. Römer-Derby. Hast du da was mitbekommen, gehört davon? Hast du nichts mitgekriegt, oder? Dass die Augsburger jetzt auf einmal Römer sind und jetzt hier einen super neuen Spielertunnel haben und ja.
Also witzigerweise vor zwei Tagen saßen meine Frau und ich in der Küche und haben so Musik-Ping-Pong gespielt. Heißt, jeder durfte mal in so eine Playlist ein Lied reinpacken und unser Thema an dem Abend war Eurodance. Und dann ging ja, keine Ahnung, Culture Beat, Hathaway, keine Ahnung.
What is love? Baby, don't hurt me.
War dabei. So, und auf einmal holt meine Frau heraus, eine Insel mit zwei Bergen und den Tiefen mit dem Meer, mit vier Tunnels und Gleisen, mit dem Eisenbahnverkehr. Und dann gibt es diese eine Stelle in diesem Song, ich weiß nicht, ob du das damals gehört hast, diese Eurodance-Version, da sagt dann Lukas, der Lokomotivführer, jetzt, ja, eine Insel, jetzt, ja.
Ich erinnere mich, ja.
Eine Insel. Ich habe seitdem ein Ohrwurm, seit 48 Stunden ein, jetzt, ja, eine Insel, Ohrwurm. Und es ist furchtbar. Und ungefähr so stelle ich mir auch den Römertunnel in Augsburg vor. Ich hab nur ein paar Bilder von dir zugeschickt bekommen. Und lass mal darüber sprechen.
Ja, sehr, sehr spooky, ja. Die Augsburger sind ja darauf gekommen, ja, wir wurden ja vor 2000 Jahren von Römern gegründet und jetzt spielen wir seit 15 Jahren in der Fußball-Bundesliga und jetzt müssen wir mal weg von dem Augsburger Puppenkisten-Image wohl und jetzt machen wir mal was Cooles und wir werden jetzt Römer. Und jetzt haben wir auch so ein schönes Eingangstor unten vorm Spielfeld und schon vor 2 Wochen war schon Manuel Neuer, ging ein großes Video, wie er hinter Gittern stand und wartete, bis er raus durfte aufs Feld. Ja, und die Mainzer natürlich, wir haben ja auch römische Vergangenheit und ein römisches Theater hier in Mainz und hat sich die Social-Media-Abteilung nicht lumpen lassen und hat so ein paar lustige Pfeile nach Augsburg, nach Rom geschickt und ja, und Kolosseum, ich bin heute im Kolosseum und mit diesen Wagen, weißt du, wo sie da, wie heißen die da, vorne ein Pferd dran und ja, und lauter Scherze gemacht, ja.
Im Zirkus Maximus sind sie hin und her gefahren, yeah, im Kreis und haben sich die Köpfe abgeschlagen. Aber da fallen mir zwei Dinge fallen mir dazu ein. Also erstmal, das römische Imperium ist ja untergegangen, also damit würde ich nicht unbedingt irgendwas Identitätsstiftendes jetzt aufbauen, weil ich meine, Augsburg läuft ja auch top die Saison bisher, bis auf ein Spiel gegen Freiburg, bisher eigentlich nur verloren. So, und das Zweite ist, wenn die Augsburger sagen, ja, wir sind vor 2000 Jahren von den Römern gegründet worden und machen jetzt einen Spielertunnel in Römer-Ästhetik, was machen denn eigentlich dann die Wolfsburger mit ihrem Spielertunnel? Da bin ich historisch etwas auf eine Fährte gebracht durch meine Gedanken, die ich gar nicht weiter verfolgen möchte. Insofern, ja, komm, also jetzt mal Butter bei der Fische. Die Augsburger sind jetzt, glaube ich, seit 2009 oder so in der Bundesliga. Wie viele Jahre sind die jetzt?
Ja, 15 Jahre. Ich glaube, 2010, glaube ich, sind 2 nach Mainz, glaube ich, gekommen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja. Also ich war ja noch beim letzten Zweitligaspiel von Augsburg, das war hier in Berlin gegen Hertha BSC, die sind damals an dem Tag zusammen aufgestiegen und haben, obwohl es um nichts mehr ging, Hertha hat ja auch noch die Schale bekommen damals, haben sie die Zuschauer, das ganze Stadion war voll extrem gequält mit einem wirklich ätzenden 1:0, ich dachte, da fallen Tore wie am Fließband und man lässt defensiv, es war furchtbar und finde ich genau so, wenn man mal was Cooles machen kann in Augsburg, dann machen sie sowas wie 1-0, so, das ist diese 1-0-Ästhetik. Und, oh, komm mal, also wenn jetzt nach 15, 16, 14, keine Ahnung, wie viele Jahre es jetzt genau sind, immer noch auf der Suche nach einer Identität bist, dann läuft da doch eigentlich vieles verkehrt. Dabei kannst du doch so viel coolere, aktuellere Sachen machen. Du kannst dich auf die Historie mit Bernd Schuster, Helmut Haller zurückbesinnen. Du kannst das Rosenau, den Geist des Rosenau-Stadions irgendwie aufleben lassen. Also da kannst du deutlich mehr machen als Römer. Also mit Römer verbinde ich Augsburg nun überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Null.
Ich wirklich. Zumal ja halt jede zweite Stadt in Deutschland halt irgendwo von Römern besetzt war oder so gegründet wurde. Aber sie meinten, sie müssen es tun, sie müssen cool sein, die Augsburger.
Na gut, jetzt haben komischer sie einen Spielertunnel und mal sehen, wann sie den abbauen. Es ist vielleicht eine Frage der Zeit, vielleicht, wann sich das auch wieder erledigt hat. Wie finden es denn eigentlich die Augsburger Fans?
Ich glaube, die verteidigen es. Die Finale ist cool, was der FCR macht. Zumindest haben sie sich so aufgegeiert, weil sich die Mainzer angeblich abarbeiten an diesem Tunnel. Und ja, und sie hätten ja auch schon früher so ein paar die Ultras so ein bisschen auf Römer gemacht und ein paar Sticker verklebt und so weiter und rechtfertigen es halt so ein bisschen.
Ich finde Fußball.
Ich finde es, wie gesagt, find's ein bisschen, ja, ich finde es, wie gesagt, so ein bisschen lächerlich, so nach 15 Jahren so, ach ja, komm, lass uns mal was Cooles machen. Naja, sollen sie machen.
Ja, du hast die einmalige Chance, irgendwas Cooles, Identitätsstiftendes zu machen und dann machst du einen Spielertunnel in Römerästhetik. Also, weißt du, das Stadion ist ein Möbelhaus von außen und von drinnen ist es eins von diesen modernen Stadien, die in den 10er Jahren gebaut wurden oder in den 0er Jahren gebaut wurden, die sehen alle scheiße gleich aus. Auch euer Bumster in Mainz sieht genauso aus. Von innen und von außen. Es gibt Sinsheim und keine Ahnung, furchtbare Stadien. Und also ich sag's natürlich komme aus Berlin, wir haben hier das Olympiastadion und wir haben die alte Försterei, wir haben das Poststadion, was ja sehr baufällig ist, wir haben das Mommsenstadion, das sind alles altehrwürdige Fußballstadien oder Leichtathletikstadien und ich lache so ein bisschen über so Vereine wie Mainz oder Augsburg, die irgendwie hau drauf, irgendwie probieren, irgendwie sich was auszudenken, wofür sie stehen, aber jetzt sind sie einfach nur ein paar Fußballvereine. Ja, man muss nicht immer über Identität rausholen. Identität kann ja auch immer auf die Füße fallen.
Tja, kann passieren, ja. Beste Beispiel ist zum Beispiel der HSV mit seiner Uhr. Ist ja auch irgendwann drüber gestolpert.
Ja, also ja, aber genau, also daran erinnert es mich. Also HSV-Uhr, Spielertunnel mit Römerästhetik. Ach, come on. Also, naja. Aber Mainz hat gewonnen.
Lass ihn machen.
Rauschend gewonnen. Ja. Ich habe es nicht gesehen. War es rauschend?
Ja, ich habe auch eine Zusammenfassung gesehen. Ich habe Samstag nicht live gucken können. Was man so gesehen hat, haben sie die Augsburger ja gut beschäftigt. Die Chancenverwertung war nicht so geil. Also da wäre sogar noch mehr gegangen. Aber gut, wir wollen jetzt nach einem 4-1-Auswärtssieg in Unterzahl, wollen wir uns jetzt nicht beschweren. Ja.
Und was sagst du zu Sandro?
Ja gut, dass er flotte Sprüche machen kann, das wissen wir ja schon länger. Aber ich weiß nicht, wenn der Junge ist neu in der Bundesliga und haut einen flotten Spruch nach dem anderen raus. Sportlich läuft es überhaupt nicht. Vor 2 Wochen sagte er noch nach dem Spiel gegen Bayern, ja, ich sehe eigentlich keine Unterschiede zu Bayern.
Auf jeder Position sind wir genauso stark besetzt wie die Bayern. Also. Ey. Ja, also vorhin habe ich überlegt, bevor wir uns hier zusammengeschaltet haben, woran erinnert mich Sandro Wagner? Und zwar, es gab in jeder Schulklasse, ich wette auch bei dir, einen Typen, von dem du dachtest, ey, das ist einer von den Coolen, mit dem gehe ich mal Nachmittag zusammen spielen oder wir gehen mal ziehen um die Häuser und der sah aus wie ein Cooler, hat in der Schule geredet wie ein Cooler und dann hast du den privat erlebt und ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten und irgendwie daran erinnert mich Sandro Wagner. So, oh, cooler Typ und dann, ich finde den super uncool. Ich meine, er steht für falsche Dinge, steht für Verbrenner-Autofahren, hat eine Riesenfresse, hat nicht wirklich viel gewonnen. Klar, der war Confederations Cup-Sieger mit der Nationalmannschaft damals, aber das war der
echt? Wettbewerb.
Ja,
war
ja, ja, ja.
Hab ich verdrängt. Ich
dachte, der war da. Ja. Den Confetti Cup hat er damals gewonnen. Und mit Bayern ist er, glaube ich, ein paar Mal Meister geworden als mit der Stürmer mit der Nummer 2. War ein lustiger Gag. Aber ich meine, also so richtig, der Brecher war er nicht. Und,
21 Europameister noch, oder? Ja, da war er dabei bei dem Superjahrgang.
Ja, mag sein. Aber trotzdem auf die lange Karriere. Nein. Und hat jetzt sehr viel davon gelebt, der Mann hinter Julian Nagelsmann gewesen zu sein. Aber wie so häufig. Leute wollen dann irgendwie mehr als das, was sie haben. Und das war eigentlich eine gute Anstellung. Und dann haben die Leute nicht genug, kriegen nicht genug, machen irgendwas anderes, verändern sich und eigentlich nur Scheiße. Da kommen wir später noch zu mit Monsieur, wie heißt er, Manga? Ben Manga.
Ja, von Schalke, ja.
Also kommen wir später noch dazu, da habe ich auch noch eine Idee dazu. Und jetzt mit Sandro Wagner, also ich meine, Riesenfresse. Klar stellt er sich nach dem Spiel hin und sagt, ja, bei Niederlagen komme ich und bei Siegen kommt die Mannschaft. Weiß ich nicht, ob die Mannschaft Bock hat, hinter so einem Selbstdarsteller, der nach draußen so eine Riesenfresse hat, die Erwartung, die er schürt, erfüllen zu müssen. Also, wenn eine Mannschaft gesagt bekommt vom Trainer, ihr seid genauso gut wie die Bayern und dann klappt es nicht, weil sie eben doch so gut sind wie, keine Ahnung, Heidenheim an einem guten Tag, dann ist der Druck wahnsinnig groß.
Ja, wird sich zeigen, wie lange das durchhält. Ich glaube, er wird die Saison nicht überleben, ist mein Tipp, mein Hot Take. Aber mal schauen. Ich habe es auch im Sommer nicht ganz verstanden, dass sie den Trainer gewechselt haben. Weil Jesse Torup war ja der beste Trainer in Augsburg, von Punkten her, ever, in 15 Jahren Bundesliga. Mhm. Und dann wollte man halt, war halt ein ruhiger Typ. Ist nicht sonderlich aufgefallen. Weder positiv noch negativ oder gar nicht groß aufgefallen. Aber also kommt halt Sandro Wagner, der bringt uns ein bisschen so in die Presse wahrscheinlich so und steht für Spektakel stehen. Hm. Aber mal gucken, was wird.
Also ich hätte jetzt kein Problem damit.
Spektakel gibt.
Ich hätte kein Problem damit, wenn Augsburg dann endlich mal wirklich in den ernsthaften Abstiegskampf kommt, dass die wie Untote seit Jahren da durch die erste Liga wandern. Also so richtig brauchen tue ich die nicht. Will nichts gegen die Augsburger Fans sagen, die da mit Leidenschaft seit 40 Jahren hinrennen. Kein Problem, aber mich begeistert Augsburg nicht. Muss aber auch sagen, es gibt noch so andere Bundesligisten, über die wir vielleicht heute auch schon mal geredet haben, die bei mir einfach nicht so das Feuer innerlich auslösen.
Ja, Martin, war nett mit dir. Ciao, Kakao.
Das war's für heute. Naja, also gucken wir mal, was daraus wird. Im Moment, ja. So, was hast du denn noch so an Themen heute mitgebracht?
Ja, ich dachte mir, wenn wir schon über unsympathische Trainer reden, gehen wir doch gar nicht weit weg von dir. Bleiben wir doch innerhalb von Berlin und fahren nach Köpenick und reden über den jungen Herrn Steffen Baumgart, der ja gestern ja mit Rot vom Platz ist. Ich habe noch die Sünderstatistik angeschaut heute auf Bundesliga der Webseite. Da steht er ganz oben mit einer gelben und einer roten Karte. Ist auch eher selten, dass ein Trainer ganz oben steht. Aber ja,
so waren vor den Spielern?
Vor den Spielern, ja, einer ist punktgleich mit ihm. Also es gibt hier für eine Gelbe einen Punkt, für Gelb glaube ich drei.
Das gibt's ja nicht.
Und für Rot gibt es fünf und er hat sechs Punkte und ich glaube ein Freiburger oder irgendeiner war noch mit dabei, punktgleich. Er durfte gestern in der Schlussphase, wo es heiß herging zwischen Union und Frankfurt. Union hat ja 4-1 geführt. Dann ist Frankfurt auf 3-4 rangekommen und dann sind wieder Papierkugeln, wie schon das ganze Spiel, aufs Feld geflogen von den Frankfurtern. Und das hat, ich glaube, es war nach dem Elfmeterpfiff, oder? Also, wo so ausgerastet ist.
Wir müssen nicht ganz sicher. Genau. Er meinte, wäre kein Elfmeter gewesen. Und inzwischen, glaube ich, habe ich auch gelesen, dass es soweit. Ich habe die Szene gesehen, wie Johnny Burkhardt, ehemaliger Mainz 05-Spieler, falls du den kennst, wie der so hochgehoben wird und zu Boden gerissen wird. Also, ist eine harte Entscheidung, finde ich auch, weil er, ich meine, er wird hochgehoben, umklammert und so ein bisschen hochgehoben, aber die Füße springen hoch, als würde er über so ein Minenfeld rennen. Und also ist schon ein bisschen Theatralik dabei.
Ja, ich habe jetzt überlegt, aber erst so gedacht im ersten Moment, er wollte ja zum Fallrückzieher hochschauen, hochgehen. Nee, es geht ja gar nicht. Keine komische Bewegung, wie du sagst, ja.
Aber,
aber er hält ihn fest und klar.
Genau, also ist trotzdem hart, vor allem, weil es in vergleichbaren Spielsituationen gegen Hoffenheim, glaube ich, nicht Elfmeter für Union gab. Und dann wird immer wieder, ja, wo ist das Maß und wann und warum überhaupt? Und da hat er sich aufgeregt, kann man ja vielleicht noch verstehen. Ich habe vorhin mal in so einer Kommentarspalte bei YouTube ein bisschen rum mitgeschrieben und da wurde natürlich, du kannst wirklich so ein Pavlovscher-Effekt, keine Emotionen mehr im Fußball erlaubt. Und ich dachte so, na come on, Alter, es geht hier nicht um Emotionen, dass du dich aufregst, dass du schreist, dass du brüllst. Aber du bist der Trainer und Papierkugeln auf dem Platz pfeffern, weiß ich nicht, hab dich doch mal ein bisschen im Griff. Der hat, also ein Therapeut würde sagen, bei Steffen Baumgart reden wir hier von einer gestörten Affektkontrolle. Und Das funktioniert bei dem irgendwie nicht so richtig. Und dann gab es irgendwie noch so eine Szene, wo er irgendwo hinten mit dem Mittelfinger zeigt wegen irgendwas. Man weiß nicht genau, wegen was. Aber es wird jetzt ermittelt gegen Steffen Baumgart. Und auf jeden Fall verpasst er jetzt das Heimspiel gegen den HSV. Auf welche Bilder wir uns jetzt schon alle in Anführungsstrichen freuen können, ist, wie Steffen Baumgart auf der Tribüne bei Union hin und her tigert, wie letztes Jahr gegen die Bayern. und da wieder seine Show abzieht. Und das Schlimme ist, und selbst mein Vater, der eine hohe Take-Shit-Grenze hat, der hasst Steffen Baumgart wie die Pest. Wie er immer sozusagen sich auf die Oberschenkel abstützt und wie so ein Bulle in den Platz reinguckt. Der Typ ist so ein unfassbarer Selbstdarsteller. Ich warte jetzt bloß nur noch sekündlich darauf, dass Union Berlin selbst dieses Verhalten wieder schön redet, wie damals bei Nina Bielica, der damals ja zweimal dem Leroy Sané eine gewatscht hat, mit der Faust, so weggedrückt hat, was die ja damals auch hier im Podcast schön geredet haben. Und das man darf da bei Union nichts kritisieren, habe ich so das Gefühl. Auch in den Kommentarspalten geht es auch schon wieder los. Und ich warte nur darauf, wenn jetzt Steffen Baumgart mal, sagen wir mal, der wird jetzt als Wiederholungstäter für 4-5 Spiele gesperrt. Dann kommt wieder der Präsident um die Ecke und sagt, ja, wir beschützen jetzt hier den Fußball, das geht so nicht, dass ein Trainer wegen sowas 5 Spiele gesperrt und wir machen jetzt hier eine Klage für die anderen Trainer, ja, wie damals bei diesem blöden Feuerzeugwurf und wo da ein Politikum draus gemacht wurde, wo man sich wieder sozusagen, wir gegen die bösen Restlichen in der Welt. Darauf warte ich nur und mich nervt es tierisch. Alte Hörerinnen und Hörer wissen, ich war früher mal Union-Fan, aber das ist bei mir echt schon lange vorbei. Diese Wagenburg geht mir so auf den Sack. Ich warte jetzt nur darauf. Ich bin schon aggressiv.
Hast du deinen Text schon zurechtgelegt, den du nächstes Mal ausrastest, wenn es so kommt? Alle.
Ja, aber. Ich habe eine sehr, sehr kurze Lunte. Und ich rede jetzt hier von der mit dem Feuerzeug, ne? So.
Ja, aber dieses Jahr gibt es irgendwie so einige Kandidaten, die den Herrn Zorniger als unseren Lieblingstrainer ablösen können. Ne? Mal einer auch meiner Favoriten darauf ist ja der Lukas Kwasniok, heißt er, glaube ich, in Köln, oder?
Auch.
Das ist ja auch ein Dummbabbler von den Herren, wenn ich den sehe.
Kommen aus derselben Familie, diese ganzen Leute, die sich für so ultra nahbar und vorwitzig halten. Oh, furchtbar. Da warte ich nur drauf, wenn Köln jetzt mal, die haben jetzt 3-1 gegen dieses Dings da aus Ostdeutschland verloren. Warte mal, wenn der jetzt 5 Spiele am Stück verliert, was dann kommt und wenn er an einer Pressekonferenz angegangen wird, wo es da wieder lodert, gibt ja auch so ein paar Szenen aus Paderborn, wo er, glaube ich, den Schiedsrichter auch öffentlich dann zersägt hat und ach nee.
Ja, also, den eigenen Spieler niedergemacht hat, öffentlich oder bloßgestellt hat, ja.
War das nicht, aber Zorniger in Fürth auch?
Nee, es war schon, kann auch so, ja, der auch, ja, aber so in der Pressekonferenz, da hat er doch dann so die Autogrammkarten von den Spielern da gehabt und hat doch auch ein paar Dinge, ich komme nicht mal wirklich drauf, was war. Oder hat sie doch niedergemacht, die stand doch auch in der Spitzengruppe oben da und hat ihm noch quasi mangelnde Qualität unterstellt und keine Ahnung, da müsste man mal nachgucken, aber er ist auch schon oft negativ aufgefallen, ja.
Ja, also es gibt bestimmt jetzt bald
ganz unangenehmer
die Leute,
Typ.
Gibt bald die Leute, die sagen, ja, aber wir brauchen noch Typen, wir brauchen noch Charaktere und nicht so Leute aus einer Form und die alle gleich sind, die alle den gleichen Sprech haben. Ich glaube, darum geht's nicht. Es gab auch früher, also zu wirklich langherigen Zeiten, vor 40 Jahren, so Typen wie Rolf Schafstall, die waren irgendwie so ein bisschen daneben, die waren Proleten, die waren keine guten Menschenführer. Klaus Schlappner, der auch noch einen komischen Akzent gesprochen hat und Udo Ladek, ja, der ist auch nicht auf den Mund gefallen. Aber das waren dann irgendwie auch Typen, weiß ich nicht, die haben in die Zeit gepasst und ich finde, so eine Typen wie Kwasniok oder Zorniger oder Sandro Wagner oder Baumgart, ich finde, wenn die für die Zeit sprechen, dann ist die Zeit nicht gut.
Nee, nicht wirklich, nee.
Also mir passt das nicht, aber ich bin auch ein älteres Publikum inzwischen. Also mir ohne Witz. Also ich meine,
alt bist du ja auch noch, ne, Martin.
Ich bin ja übrigens Musiker und ich muss mich ja auch permanent sozusagen immer wieder abgleichen. Das, was ich mache, sozusagen, wen erreiche ich denn damit noch? Wer hört denn überhaupt noch so eine Musik, die ich mache? Und das sind nicht mehr die Leute, die so Mitte 20 sind und auf coole Indie-Partys gehen. Nee, ich bin jetzt auf dem Weg kurz vor der 50. So, und entsprechend sind die Konzerte besucht, ja, und die Menschen, die vielleicht den Podcast hören. Das sind nicht die jungen Leute, die Ad Broski und Calcio Berlin hören und gucken. Ja. Andere Leute, und die wollen vielleicht auch andere Typen. Die finden so einen Typen wie Baumgart vielleicht total witzig. Keine Ahnung. Leute, hört, schreibt uns doch mal endlich. Sagt doch mal, wie findet ihr denn solche Leute? Naja. Genau.
Ja, so ist es. Hm. Aber wenn wir gerade von Alex Zorniger gesprochen haben,
was macht der denn Kollege jetzt geistert eigentlich?
Der geistert jetzt in Dänemark bei Odense BK rum, in der dänischen Superliga. Aber der Start war jetzt eher so durchwachsen. 9 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, Platz 8 von 12, ja. Schon mal, hat, glaube ich, Vertrag bis 28 gleich bekommen, keine Ahnung. Aber ich glaube, der war ja auch vorher in Dänemark, oder? Irgendwie ist doch der da schon mal rumgegeistert, ist dann nicht Pokalsieger geworden.
Kann sein. Aber ja, wer Platz 8 hat, braucht für den Zorniger nicht zu sorgen. Also, ja.
Kenne ich einen Dänen? Irgendwie nicht, ne?
Ich kenne den.
Ich kenne einen vom Namen her, kenne ich ja.
Bo Henriksen.
Den auch in Mainz.
Ja,
genau. Ich kann ihn ja mal fragen, du, wo, wie macht er sich da oben so? Kannst du mal Kontakt herstellen?
Also ich finde ja den tatsächlich auch relativ sympathisch. Allein schon wie die guten Tag sagen. Good day, good day. Ja, ich arbeite in so einem Feinkostgeschäft und letztens stand ein Mann vor mir und seine Melodie war ganz klar Däne. Den kenne ich sofort. Ne? Ich so, Mangetag? Und er so, oh, sprechen Sie dänisch? Ich so, nee, kann nur Mangetag und irgendwas, Smørrebrød oder so, kann ich noch sagen. Und good day, good day, good day.
Kommst du mal mit denen ins Gespräch schauen?
Ja, so einfach ist das. Lass uns mal über die guten Dinge reden. Es gab jetzt ein paar Rekorde am Wochenende, du hast mir vorhin geschickt. Dominic Coe hat seine 100. gelbe Karte bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Also, das muss man jetzt mal schaffen.
Ja, hat er sich verdient, aber ich meine, er hat ja auch schon weit über 300 Spiele gemacht. Also ist ja eigentlich jedes dritte Spiel eine gelbe Karte. Und er wird aber ja ruhiger. Ich glaube, er hat davor in 7 Spielen in Folge keine Karte bekommen. Also,
boah, das geht ja gar nicht. Ja. Der will doch noch den Effenberg-Rekord brechen, oder?
Ja, 14 fehlen noch, ja. Also er hat jetzt die 100. gelbe Karte bekommen. Aber er dachte, ein Rekord, der reicht mir nicht. Ich hole mir noch eine gelb-rote ab und ist jetzt mit wem ist das Rekord?
Thomas Schalto?
Ich glaube, ja. Und noch einer. Ich habe es gar nicht geguckt. Ich habe es nur gelesen, dass er auf jeden Fall jetzt auch mit bei anderen zusammen am häufigsten vom Platz geflogen ist mit 8.
Also herzlichen Glückwunsch.
Zwei Rot und
top. top.
Und aber, ja. Das reicht natürlich nicht. Er hat natürlich noch ein Tor geschossen am Samstag. Hat Tor. Das vorentscheidende 2-0 gemacht. Ja.
Er hat, sein Vater ist ja auch ein Goalgetter.
Quasi.
Na, Harald
Kohr. Ja, das hat er auch gesagt bei der ZDF in der Zusammenfassung, ja. Dass er wie im Stil eines Torjägers hat das gemacht und der Vater war ja Torjäger, ja.
Genau. Ich habe den Vater auch noch
spielen sehen. Dominik hat.
Den Harald.
So alt bist du schon.
Ja.
Wann hat denn der gespielt dann?
Ich glaube, bis 87, 88 war der beim 1. FC Kaiserslautern und dann ist er zu Eintracht Trier gewechselt. Glaube ich, so war das. Ja. Straft mich
Lügenbürger. Kommt auch her, oder? Ich glaube, Dominik ist da geboren, glaube ich, in Trier, wenn mich alles täuscht.
Boah, könnte er passen, ja. War einer der besten Stürmer, die der FCK jemals hatte. Und wenn man dem Vater den Schnurrbart wegnimmt, dann finde ich die Ähnlichkeit verblüffend zwischen Dominik und Harald. Also, toll. So, was haben wir denn hier noch? Du hast
Kann die Vaterschaft nicht aberkennen.
Nee.
Abstreiten.
Nee. Mein Vater heißt übrigens auch Harald. Also falls ihr euch fragt, ob es da noch mehr Ähnlichkeiten gibt. So. Nicht nur Roh, sondern auch den selben Vater. Und mein Vater hat früher auch so eine Rotzbremse unter der Nase. Ja. Those were the days.
Heiß. Ja, aber es gab noch einen Rekord von deinem Lieblingsverein. Ein gewisser Harry Kane hat 17 Elfmeter in Folge verwandelt. Seine ersten 17 alle reingemacht in der Bundesliga.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch,
Harald. Ja, ich glaube, der Träger davor war jemand, wo ich denke, der sollte nicht in den Geschichtsbüchern weiter auftauchen. Deswegen finde ich Harry Kane super. Also der fußballerische Mix aus Sandro Wagner, Kwasniok und Steffen Baumgart ist doch definitiv Max Kruse, oder?
Ja. Das alte Pokerface, ja.
Ja.
Macht übrigens auch einen Podcast, gell? Also nur habe ich einmal reingelegt. Ich glaube, den macht er mit, wie heißt denn der Harnik zusammen, oder?
Kann sein. Aber ich finde ihn total schräg. Der spielt ja hier 300 Meter von mir entfernt.
Aldersimspor, oder?
Aldersimspor, genau. Aber ich glaube, Aldersimspor 2, oder?
Ist der zweite Mannschaft, ja.
Ja, schräger Typ. Wo wir schon bei Berlin sind, lass uns doch mal über die zweite Liga reden, über den Aufstiegskandidaten Nummer 1 vor der Saison. Und da habe ich was für dich.
Du meinst die?
Ha-ho-he.
Was?
Ich habe was vorbereitet. Ja, ich habe was vorbereitet. Und zwar, lass uns mal kurz über Hertha BSC reden. Und zwar, vielleicht kennst du und vielleicht kennt ihr den Kabarettisten oder Musikwissenschaftler Dr. Pop. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Und Dr. Pop hat einen Instagram-Kanal, der ist super gut.
Gar nichts.
Macht ja nichts. Und Dr. Pop hat die Follower seines Instagram-Kanals nach Liedern gefragt, die von Fans im Fußballstadion gesungen werden. Und da sind natürlich so Sachen dabei wie We all live in a yellow submarine. Und daraus wurde dann später die den Bayern die Lederhosen aus. Und viele, viele andere Lieder. Und ich war der Einzige, der Lieder drunter gepostet hat, die von den Fans nicht gesungen werden. Und die aber, finde ich, definitiv von den Fans gesungen werden sollten. Und also zwei Beispiele. Einmal, kennst du noch den Fußballer Dan Axel Zagadou?
Ich habe schon mal gehört, aber...
Ja, der war bei Stuttgart.
Könnt ihr es nicht mehr zu dem erzählen, ja.
Der war bei Stuttgart und ich glaube, der ist auch noch bei... Nee, der war bei Dortmund und dann ist er zu Stuttgart gegangen. Zagadou. Und das gibt ja diesen Musical-Film Xanadu. Kennst du den Film? Oder zumindest das Lied Xanadu. Dun, 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 dun. Xanadu.
Now we are ja, dunkel klingelt er was, ja.
Oh, Xanadu. Und da habe ich mich immer gefragt, warum singen die Fans von Dortmund oder dann später von Stuttgart nicht Zagadu. Zagadu. So spielst nur du. Oh, Zagadu. Schade, wird nicht genommen. Oder, und da kommen wir jetzt mal zu Hertha BSC. Es gibt ja diesen Song von Top Gun, Take My Breath Away. Kennst du bestimmt. Ja, von der Band Berlin oder Berlin. Take My Breath Away. Und ich frage mich wirklich, Hertha BSC-Fans, ja, vielleicht hört ihr zufällig heute zu. Warum singt ihr nicht Hertha BSC, di-di-ding, di-di-ding, di-di-ding. So, aber dann ist mir noch ein anderer Song bei der Eurodance-Party mit meiner Frau vorgestern in die Hände gefallen. Und zwar gab es eine Eurodance-Band, die hieß Cut and Move. Und die haben einen Coversong gehabt von dem Song Give It Up. Na, 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 na. Baby, give it up. Give it up,
give it up, give it up.
Genau.
Baby, give it
up. Und jetzt, liebe Hertha-Fans, damit ihr in guten Zeiten wieder was zum Singen habt, wenn es wieder heißt, es gibt wieder drei Punkte, warum singt ihr nicht? Na, 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 na. Hertha BSC, BSC, Hertha BSC. Na, 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 na. Hertha BSC, BSC, Hertha BSC. Warum? Warum macht ihr das nicht? Also, ich möchte das diese Saison noch im Stadion hören. Ja, wenn ihr Hertha-Fans seid oder Hertha-Fans kennt, hört bitte zu und tragt diesen Song ins Stadion. Ich bitte euch, ich flehe euch an. So, lass uns über Sport sprechen.
Schön gesungen, ich werde jetzt ein paar Ohrwürmer heute Nacht noch haben. Ole, ole.
Ich hoffe es sehr. Wir haben noch 13 Minuten.
Ja, ist eine gute Frage, warum wir es nicht machen. Ja.
Wir haben noch 13 Minuten. Also, komm, zweite Liga. Hertha verliert. Ist es überraschend
was
oder ist es
da
nicht
los
überraschend?
Bei Berlin? Ich bin ja in der zweiten Liga nicht so intensiv dabei.
Bald
aber
wieder.
Ich hatte ja auch gehört, dass die auch Top-Favorit sind. Und ja, mit einem Sieg aus 6 Spielen eher so durchwachsen gestartet sind. Ja? Aber worum liegt es? Kader ist ja nicht so schlecht, oder eigentlich?
Ich weiß es nicht. Also die Frage ist ja, warum haben so viele Leute vor der Saison Hertha auf Platz 1 gesetzt? Also kollektiv, das ganze Kicker-Sonderheft ist voller Lobpreisungen von Hertha BSC und jetzt kann der Aufstieg gelingen und der eine Experte und der andere und überhaupt. Ich komme nicht drauf klar. Wie kommt man darauf, vor der Saison Hertha auf Platz 1 zu setzen? Also für mich, nach der letzten Saison, die wirklich eine der tristesten Hertha BSC Zweitligasaisons war, seitdem die damals 97 aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind. Die 90er waren voll von solchen Saisons wie jetzt und die davor. Und dauernd verlieren die besten Spieler, um Transfererlöse zu generieren. Sie haben sich jetzt Fabi Rehse gegönnt, der scheinbar jetzt aber auch neben sich steht. Stefan Leitl hat die Mannschaft letztes Jahr stabilisiert, aber am Ende der Saison war das dann auch eher so lala. Diese Saison haben sie jetzt ausgerechnet beim Tabellenführer 3-0 gewonnen. Hätte aber auch anders laufen können, wäre Tjaak Ernst nicht so stark gewesen. Und jetzt verlieren sie nicht nur gegen Elversberg, jetzt haben sie gegen Paderborn verloren. Und irgendwie, also die Mannschaften kommen gerade gerne ins Olympiastadion. Außer Hertha BSC, die kommen gerade nicht gerne ins Olympiastadion. Ich weiß nicht, das ist so ein Teufelskreis. Keine Ahnung. Dann gehen die Spieler weg, gehen nach Stuttgart und werden Nationalspieler. Also ich verstehe es nicht.
Das ist die Luft in Berlin nicht gut für Spieler, oder? Gerade so, ich weiß auch nicht.
Ja, aber wenn du im Umfeld hörst, die Leute haben eine Geduld immer noch, das finde ich, also ich check das nicht. Ich check das nicht. Andere Vereine würden brennen mit so einer Erwartungshaltung wie, oder mit auch so einer jüngeren Vergangenheit wie Hertha BSC, so dauerhaft in der ersten Liga zu sein oder zumindest bis auf wenige Zwischenstationen mal in der zweiten Liga, dauernd in der ersten Liga, mal teilweise sogar Champions League vor 25 Jahren und jetzt ist man wirklich nicht nur graues, schon bald dunkelgraues Mittelfeld in der zweiten Liga. Ich hoffe, die verlieren da nicht die Nerven. Also sprich, entlassen den Trainer, sondern arbeiten mal konstant. Weil das, was nicht nur bei Hertha gerade schief läuft, läuft auch bei anderen Vereinen immer schief, so nach ein paar Spieltagen schon den Trainer zu entlassen. Und ich sehe bei dem Kader nicht das Potenzial, wirklich in diesen Strudel reinzukommen. Also die haben da wirklich spielstarke Spieler. Vielleicht müssen sie nochmal über die Taktik nachdenken. Aber so ein Spiel wie gegen Hannover zeigt doch eigentlich, es geht. Es geht. Und das ist für mich nur noch Hoffnung. Bitte nicht jetzt auf den Trainerstuhl wieder einen Böller werfen.
Es könnte passieren. Ja, wäre ja der Gang der Zeit immer im Profifußball. Ja. Aber ich sage ja, noch ist es ja alles sehr eng beieinander. In der Tabelle sind, glaube ich, nur 8 Punkte auf Platz 1. In Anführungszeichen nur 8. Mhm. Aber es sind nur 28 Spiele. Aber ja, wäre halt gut, wenn sie halt wirklich die Ruhe bewahren würden und nicht jetzt für Anfang wieder, jetzt müssen wir den Trainer schmeißen oder den Sportdirektor, so wie es andere machen, wo es sogar läuft. Ja, Fußballgeschäft ist schon irgendwie ein seltsames Business, oder?
Ich hoffe es jetzt auch in Nürnberg, dass man Miro Klose nicht entlässt. Also niemand erwartet von Miro Klose, dass er ein Pep Guardiola ist und eine Mannschaft mit seiner eigenen Präsenz sozusagen anzündet. Ich glaube an ihn, dass er ein guter Trainer ist. Vielleicht ist er ein guter Zweitligatrainer, aber nicht mehr. Keine Ahnung. Ich hoffe aber, dass man da nicht die Nerven verliert, weil ich meine, dauernd verkauft man da sehr teuer Spieler irgendwo anders hin. Letztes Jahr war es Can Usun, der dann nach Frankfurt gegangen ist. Jetzt hat man noch einen nach England für viel, viel Geld verkauft. Die Strategie in Nürnberg ist ganz klar, Spieler.
Ausbildung, Weiterbildung.
Ja, genau. Und sehr, sehr teuer verkaufen und dann verlierst du natürlich auch Spielermaterial. Das kann doch nichts werden. Und wie gesagt, wir haben jetzt Ende September. Lass die mal die Saison zu Ende spielen. Das wird gut. Das wird nicht Abstiegskampf. Da sind andere Mannschaften viel, viel eher dabei. Ich gucke mal so nach Braunschweig rüber. Das ist für mich ein Kandidat. Magdeburg nach Christian Titz ist ein Abstiegskandidat. Und dann hast du noch Preußen Münster dabei. Also wirklich ruhig, ruhig, ruhig und lass die mal arbeiten. Und das sind keine schlechten Typen. So ist Stefan Leitl als auch Miro Klose.
Ja, Bochum hat es aber schon gemacht, den er gewechselt. Den Sportvorstand.
Ja, aber das ist auch so der Klassiker.
Die haben die Ruhe nicht bewahrt.
Das ist doch der Klassiker. Ich meine, also er hat wirklich noch das meiste aus der Saison letztes Jahr rausgeholt, aber das war seine Aufgabe, das meiste rauszuholen. Und dann geht man mit ihm in die zweite Liga. Und da hätte man vielleicht auch ehrlich sein müssen und sagen müssen, okay, pass auf, die Aufgabe war letztes Jahr anzünden, Abstiegskampf, aber Aufstiegskampf, nee, da brauchst du...
Weiß ich nicht,
du
musst das wird der...
Also... Nee, aber gut, war auch ein bisschen zu erwarten, finde ich. Mhm. Ja, was nicht zu erwarten war, Elversberg, finde ich. Also das da habe ich 100 Pro mitgerechnet. Die verlieren Aslani, die verlieren Horst Steffen. So ein Zauberjahr wie letztes Jahr, einmal in 100 Jahren passiert das da. Und aktuell sind sie, glaube ich, Tabellenführer, oder? Oder sind sie Zweiter oder so? Aber
Sind, glaube ich, punktgleich mit Darmstadt Tabellenzweiter, ja.
Genau, ich habe mir hier was ausgedruckt. Stimmt, Darmstadt.
Da hätte ich auch gedacht, dass Elversberg eher nach unten durchgereicht wird, dass die runtergehen, absteigen.
Ja.
Oder zumindest mehr gegen den Abstieg spielen, ja. Weil den Meister des Erfolges nach Bremen verloren und seinen besten Torjäger und besten Scorer. Schon harte Verluste, aber scheinbar macht der Sportmanager da unten, ich weiß jetzt nicht, wer es ist, und sein Team machen scheinbar einen guten Job.
Ja.
Gut gescoutet, gutes Team zusammengehalten ansonsten.
Scout ist ein gutes Wort. Scout. Da sind wir ganz schnell noch bei Schalke 04. Da hat man sich heute von Ben Manga getrennt, der heute aus dem Urlaub zurückkam und in der Zwischenzeit hat sich da irgendwie alles neu sortiert bei Schalke. und auf einmal ist der Chef Scout in die zweite Reihe gerutscht und man sagt, naja, mit dir arbeiten wir jetzt nicht mehr weiter. gut, wir zahlen für dich jetzt eine Million Abfindung, kolportiert, wie man so schön sagt, aber meine Güte, das ist so der Klassiker. Du warst an einem Ort gut, wie Sandro Wagen in der Nationalmannschaft als Co-Trainer. Und denk nur an Christian Heidel in Mainz. Da warst du gut. Ja? Dann wollen die Leute mehr. Dann wollen sie auf einmal Champions League-Kader zusammenstellen. Krachend gescheitert auf Schalke. Dann, wie hieß er, der Mislintat, Sven Mislintat damals bei Dortmund. Super Scout. Ja? Also wie man jetzt Ben Manga nennt, Perlentaucher. Da kriege ich das Kotzen, wenn ich es um Begriff höre. Also super, super Entdecker, großartiger Fußballtalente. Und das ist deine Rolle. Das ist das, was du, wofür du bestimmt bist. Und nicht das, was du von dir denkst. Das, die Leute haben so ein Selbstbild, was größer ist als ihre Realität. So unbescheiden, wie es nur geht. Und dann ist er nach England gegangen, gescheitert. Dann ist er nach Stuttgart gegangen. Einigermaßen wieder in so einer Rolle. Aber auch da hat nicht geklappt. Dann ist er nach Amsterdam, dann gab es da Skandale. Dann ist er zu Dortmund gegangen. Letztes Jahr gab es da Mega-Skandal. Der Typ will einfach mehr. Und bei Ben Manga wahrscheinlich auch. Ey, bei Frankfurt, da funktioniert's, da hat's geklappt.
Ja.
Gut, Schalke ist jetzt kein Upgrade zu Frankfurt, aber trotzdem, man will irgendwie noch ein bisschen mehr sein oder noch irgendwie was Neues und sich nicht damit zufrieden geben mit dem, was man schon erreicht hat. Ja, es ist ein sportliches Umfeld, aber ich verstehe es nicht, warum man da immer wieder neue Wege geht, auch irgendwelche Spieler, die irgendwo hinwechseln, Leroy Sané, der wäre bei Bayern jetzt Nationalspieler, der wäre bei Bayern immer wieder auf dem Platz und jetzt lässt er sich mit Galatasaray in Frankfurt abschlachten. Und
schlachten, ja.
Weil er den Hals nicht vollkriegt. Und
ja.
Also es gibt so viele machen, Beispiele, ja? Wo Leute sozusagen ihr erfolgreiches und gesichertes Umfeld verlassen, weil sie denken, es muss ja noch besser sein. Ich habe auch große Zweifel gehabt vor der Saison bei Horst Steffen. Ja, der hat da in Elversberg wunderbar funktioniert, hat die, glaube ich, von der Kreisliga geführt, fast in die Bundesliga geführt. Und nee, der muss ja jetzt unbedingt zu Werder Bremen wechseln. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe es, aber es würde mich nicht wundern, wenn es nicht klappt.
Es ist auch ein bisschen durchwachsen. Wir haben noch ein kleines Zwischenhoch gehabt, die Bremer, aber jetzt auch wieder so, Stimmung ist, glaube ich, nicht so geil da oben. Mal gucken, wo der Weg dorthin führt, ja.
Genau.
Mal schauen.
Genau. So, dann schauen wir noch kurz zum Eishockey, oder? Lass uns mal kurz noch
über das Eishockey. Können wir gucken, ja, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ja, fangen wir mit der DEL an, oder?
Ja, ich habe heute, die Dump and Chase, die neue, im Briefkasten gehabt.
Ja, also lag Leute, auch bei mir im Postkasten, ja.
Abonniert unbedingt die Dump and Chase, das Eishockey-Magazin Nummer 1 in Deutschland. Wunderbar. Ist so ein bisschen wie 11 Freunde für Intelligente. Das war jetzt gemein. Nein, da ist der Artikel DEL Ausblick. Wer stoppt die Eisbären? Und an diesem Wochenende haben wir schon die Antwort erfahren, bevor das Heft bei uns ankommt. Mannheim hat sie gestoppt. 7-1. Wo haben sie noch verloren?
Deutlich Sieg und?
In Bremerhaven.
Wo nie. Ja.
5-1.
Ja, und wo beim 7-1 natürlich, weißt du, wer sein erstes DEL-Tor gemacht hat mit 16 Jahren und ein paar Monaten?
Ja, der ganz Junge, der neue.
Da. Max Penkin, wo sich ja unser Freund Bernd Schwicker gerade schon drauf gefreut hat, der hat sein erstes DL-Tour gemacht, ja?
Ja.
Ja. Schon verrückt mit 16.
Der Bernd ist ein Seher.
Ja. Ist ein Fuchs.
Auf jeden Fall. So, und dann ging die DL2 los. Jetzt nur ein ganz kurzes Zusammenfassen. Top-Start für die DEG. 2 Siege, Platz 2. Das ist super geil, also überraschend gut, wie der Kader gleich funktioniert. Schauen wir mal, ob es über die gesamte Saison so klappt und dann auch in den Playoffs so klappt. Wäre den Düsseldorfern zu wünschen. Ja.
Aber und der Top-Favorit Kassel ist auch mit sechs Punkten sogar gestartet. Ja.
Genau.
Düsseldorf nur 5.
Ja.
Ansonsten war es wieder recht eng in der zweiten Liga. Kaufbeuren 2 Punkte geholt.
Ach ja, stimmt. Die gibt es ja auch noch. Mal. Aber krass, hier Bietigheim Steelers, ne? Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren noch DL1 gespielt und graues Mittelmaß oder Abstiegskampf in der DL2. Benni, wir kommen jetzt zum Ende. Jetzt übernehme ich mal das Zepter.
Singst du ab?
Ich winke ab. The Jacket Flag, wie man in der Formel 1 sagt, wo jetzt Max Verstappen auch nochmal in den Titelkampf eingreift. Sehr spannend zu sehen. Mal gucken. Das ist jetzt die Story überhaupt. Schafft es Max Verstappen tatsächlich noch Weltmeister zu werden, obwohl er eigentlich schon als fast abgeschlagen galt? Wir werden sehen.
Ja, wie viele Titel hat er schon bisher?
Vier jetzt nacheinander.
Vier.
Und Schumacher ist der Rekordhalter mit 5 nacheinander. Insgesamt 7. Und okay. Auf dem Weg ist Max Verstappen ganz klar. Aber ob er es dieser schafft, keine Ahnung.
Habe ich schon ewig nicht mehr geguckt. Aber wir gucken gerade auf Netflix Ayrton Senna Dokumentation, nicht Dokumentation, sondern da haben sie jetzt sein Leben verfilmt, ja. Also eine Serie.
Habe ich gesehen.
Also, ist ganz spannend, ja.
Ja, wobei, ich fand es schrecklich. Aber es gibt einen Film, der heißt einfach nur Senna, eine Dokumentation. Also das kann man sich auch irgendwo noch angucken. Das ist eine ganze Dokumentation über fast 2 Stunden. Das ist großartig. Das ist die beste Formel 1 Dokumentation aller Zeiten. Kann ich nur empfehlen.
Guck ihn mir an.
Ja. So, the time is running out. Wir sprechen uns bald wieder, lieber Benny. Und danke, dass du mich hier wieder in den Podcast zurückgeholt hast.
Ja, schön, dass wir wieder da waren, dass wir alleine auch wirklich gequatscht haben. Und wir laden uns demnächst bestimmt mal wieder jemand ein. Aber es ist auch immer wieder schön, mit dir allein zu plaudern.
Ja, und meinen Hass zu spüren.
Das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ich habe es mir gedacht.
Ja. Aber das alte Motto von Plattsport ist ja nicht ohne Grund, wir hassen, um zu lieben. So, in diesem Sinne, wir hören uns bald wieder und ich wünsche euch alles Gute. Auch dir, lieber Benni. Ja? Oder wie sagt man bei dir in Mainz? Tschüssli Müsli.
Ja, Kakao.
Ja, oder? Tschüsseldorfer EG.
Oder bis deine Antenne.
Hau rein, Brian. Was gibt's noch?
Rheinland-Pfalz, bis wir heute, falls wir uns nicht mehr sehen.
Ja. Tschüss.
Ja, der war richtig schlecht. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.